Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Kyung-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über die Verhandlungen im südkoreanischen Busan über ein UN-Abkommen gegen Plastikmüll. Sie hören außerdem Korea hautnah, Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Erster Schneealarm in Seoul seit 14 Jahren. Trump-Team erwägt offenbar direkte Gespräche mit Nordkoreas Machthaber Kim. G7 Außenminister äußern sich besorgt über Ausweitung des Ukraine-Kriegs wegen Beteiligung Nordkoreas. In Seoul hat es am Mittwochmorgen so stark geschneit, dass ein Schneealarm ausgerufen wurde. Das Wetteramt erhöhte gegen 6 Uhr die bis dahin für den Nordosten der Hauptstadt geltende Warnung vor Schneefall auf die Alarmstufe. Ein Alarm wird ausgegeben, wenn binnen 24 Stunden mehr als 20 Zentimeter Neuschnee erwartet werden. Einen Schneealarm in Seoul gab es zuletzt im Jahr 2010. Mit Stand 7 Uhr am Mittwochmorgen waren im Stadtteil Songbuk bereits bis zu 20,6 Zentimeter Schnee niedergegangen. Wegen kräftigen Schneefalls in der mittleren Region der Halbinsel aktivierte das Innenministerium ab 3 Uhr die erste Stufe des Betriebs der Zentrale für Katastrophenschutz und Sicherheit. Das Team des gewählten US-Präsidenten Donald Trump erwägt offenbar direkte Gespräche mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un anzustreben. Darüber berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Reuters zitierte zwei informierte Quellen, denen zufolge mehrere Mitglieder von Trumps Team einen direkten Ansatz als wahrscheinlichsten Weg betrachteten, um das Eis mit Kim zu brechen. Die politischen Diskussionen seien im Fluss, da Trump noch keine endgültige Entscheidung in der Angelegenheit getroffen habe. Nordkoreas Machthaber hatte letzte Woche bei einer Waffenschau in Pyongyang gesagt, dass sein Land in Verhandlungen mit den USA so weit wie möglich gegangen sei. Am Ende habe sich aber erneut gezeigt, dass Washington unverändert eine invasive und feindselige Politik gegenüber seinem Land verfolge. Die Außenminister der G7-Staaten haben sich besorgt über eine Eskalation des Kriegs in der Ukraine aufgrund der Beteiligung Nordkoreas geäußert. Die Besorgnis äußerten die Minister laut Reuters am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung nach ihrem zweitägigen Treffen im italienischen Fiuggi. Die direkte Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine durch Nordkorea markiere eine gefährliche Ausweitung des Konflikts. Sie werde schwerwiegende Folgen für die Sicherheit in Europa und im Indopazifik haben, heißt es darin. Die Minister bekräftigten auch ihre Unterstützung für die Ukraine. Sie verurteilten Russlands Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen als unverantwortliche und bedrohliche nukleare Rhetorik. In Wien hat eine Konferenz zur Diskussion über ein wirksames internationales Vorgehen gegen die zunehmende nordkoreanische Cyberkriminalität stattgefunden. Veranstaltet wurde sie am Dienstag gemeinsam von der südkoreanischen Botschaft in Österreich und der Diplomatischen Akademie Wien. Etwa 100 Vertreter der südkoreanischen Regierung aus Österreichs Politik, Wissenschaft und Presse sowie von internationalen Organisationen waren gekommen. Der südkoreanische Botschafter Ham Sang-uk wies darauf hin, dass Nordkorea den Cyberraum zunehmend für böswillige Zwecke nutze. Ashley Hess, ehemaliges Mitglied des Expertengremiums für den Sanktionsausschuss des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea, betonte die Notwendigkeit der Zusammenarbeit. Um zu verhindern, dass Einkünfte mit illegalen Cyberaktivitäten erzielt werden, seien ein Informationsaustausch zwischen befreundeten Ländern und die Mitwirkung nicht nur von Regierungen, sondern auch einer Reihe von Akteuren, darunter aus Industrie und Zivilgesellschaft, unerlässlich. Der Wert der nordkoreanischen Währung gegenüber dem US-Dollar ist laut einem Medienbericht im Laufe des Jahres im Vergleich zum Jahresbeginn auf ein Viertel gesunken. Die japanische Zeitung Mainichi Shimbun schrieb am Dienstag, dass der Wechselkurs zwischen dem nordkoreanischen Won und dem US-Dollar bis etwa April bei rund 8000 Won pro Dollar gelegen habe. Der Kurs habe jedoch am 20. November in Shin-Uju 32.000 Won erreicht, wurde einem Handel zwischen Nordkorea und China tätige Person zitiert. Die Zeitung nannte als Grund die Wiederaufnahme des Handels aufgrund der Lockerungen bei den pandemiebedingten Grenzschließungen in Nordkorea. Dies habe zu einer größeren Nachfrage nach Devisen für den Kauf von Importwaren geführt. US-Präsident Donald Trump könnte nach dem Amtsantritt die Subventionen nach dem Chips and Science Act der Biden-Regierung überprüfen. Das äußerte Vivek Ramaswamy am Dienstag auf der Plattform X. Die Biden-Regierung beschleunige die Ausgaben vor dem Machtwechsel, das sei höchst unangemessen, schrieb er. In der Trump-Regierung soll Ramaswamy gemeinsam mit Tesla-Chef Elon Musk die sogenannte Abteilung für Regierungseffizienz leiten. US-Finanzministerin Gina Raimondo hatte zuvor in einem Interview gesagt, dass die Regierung den Unternehmen vor dem Amtsantritt Trumps am 20. Januar die zugesagten Zuschüsse nach dem CHIPS Act möglichst auszahlen wolle. Nach Branchenangaben am Mittwoch hatte die US-Regierung beschlossen, Samsung 6,4 Milliarden Dollar an Zuschüssen zu gewähren. SK Hynix sollen Bundessubventionen von bis zu 450 Millionen Dollar, Regierungskredite von bis zu 500 Millionen Dollar und eine Steuergutschrift von bis zu 25% gewährt werden. Jedoch wurde noch kein endgültiger Vertrag hierfür abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hat im Zuge der Ermittlungen in einem politischen Skandal um den Machtmakler Myung Tae-gyun die Parteizentrale der regierenden Partei Macht des Volks PPP in Seoul durchsucht. Wie verlautete, wollte die Staatsanwaltschaft Materialien zu den Nachwahlen 2022 und Parlamentswahlen 2024 im Zusammenhang mit der Nominierung der ehemaligen Abgeordneten Kim Jong-sun beschlagnahmen. Kim wurde vor kurzem wegen des Vorwurfs der Verletzung des Gesetzes zu politischen Spenden inhaftiert. Kim Jong-sun hatte bei den Nachwahlen im Juni 2022 als PPP-Kandidatin ein Parlamentsmandat gewonnen. Kims damalige Buchhalterin Kang Hye-kyung sagte im November vor der Nationalversammlung aus, dass Myung im Wahlkampf für die letzte Präsidentschaftswahl 2022 für den damaligen Kandidaten Yoon Song-yeol unrechtmäßige Meinungsumfragen durchgeführt habe. Im Gegenzug habe Myung Kims Nominierung bei den Nachwahlen ermöglicht. In den Prozess soll sich First Lady Kim Gon-hee eingemischt haben, so lautet der Vorwurf. Die Geburtenrate in Südkorea ist im dritten Quartal kräftig gestiegen. Sollte sich die Tendenz fortsetzen, könnte die jährliche Geburtenzahl erstmals seit 9 Jahren steigen. Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch wurden im dritten Vierteljahr 61.288 Kinder geboren. Dies seien 4.523 Kinder oder 8% mehr als ein Jahr zuvor. Damit wurde der kräftigste Zuwachs seit dem Schlussquartal 2012 verzeichnet. Die Zahl der Geburten nahm zudem das zweite Quartal in Folge zu. Als Folge der gestiegenen Geburtenzahl stieg die zusammengefasste Geburtenziffer gegenüber dem Vorjahr um 0,05 auf 0,76 Kinder pro Frau. Dies markiert den ersten Anstieg seit dem Schlussquartal 2015. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Kang Kyung-ha heißt Sie wieder herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. In der südkoreanischen Hafenstadt Busan hat am Montag die letzte der fünf geplanten Verhandlungsrunden für ein globales Plastikabkommen begonnen. Die Delegationen der UN-Länder hoffen darauf, eine endgültige Einigung für einen weltweit verbindlichen und gültigen Vertrag erzielen zu können, mit dem die zunehmende Plastikvermüllung aufgehalten werden soll. Danach hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Am Montag wurden zwei von insgesamt 12 geplanten Schiffen, die ab März nächsten Jahres auf dem Hanfluss verkehren sollen, der Öffentlichkeit vorgestellt. Mehr dazu im dritten Teil. Zum Schluss hören Sie Meldungen aus der Unterhaltungsbranche mit Sebastian Ratzer. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Hören Sie das Lied Eine rote Rose am Mittwoch, gesungen von Tasa Zongarak.
Sometimes,
Im südkoreanischen Busan hat am Montag die letzte der fünf Verhandlungsrunden für das geplante UN-Plastikabkommen begonnen. Delegierte aus über 170 Staaten handeln an 7 Tagen die letzten Details eines Abkommens aus, welches die weltweit wachsende Plastikverschmutzung mit verbindlichen Vorgaben aufhalten soll. Zuvor wurde in 4 Verhandlungsrunden ein Entwurf erarbeitet, der jedoch etliche ungeklärte Passagen und offene Streitpunkte enthält. Der ecuadorische Diplomat Luis Valvidieso, der die Gespräche leitet, sagte bei der Eröffnungszeremonie, ohne bedeutende Maßnahmen werde die Menge an Plastik, die jedes Jahr in die Natur gelangt, bis 2040 doppelt so hoch sein wie im Jahr 2022. Das Abkommen sei daher ein Schritt der Menschheit, um auf eine existenzielle Krise zu reagieren. Die diesjährigen Verhandlungen, die mit dem Pariser Klimaabkommen von 2015 verglichen werden, werden in 4 Bereichen stattfinden, und zwar Chemikalienproblematik, Abfallwirtschaft, internationale Zusammenarbeit im Bereich der Finanzierung und Überwachung der Umsetzung. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP, schätzt, dass die Menschheit in diesem Jahr mehr als 500 Millionen Tonnen Plastik verbraucht hat und dass 400 Millionen Tonnen Plastikmüll entstehen werden. Wenn dieser Trend anhält, wird die jährlich produzierte Menge an Plastikmüll bis 2040 auf 800 Millionen Tonnen, also das Doppelte der heutigen Menge, und bis 2060 auf 1,2 Milliarden Tonnen, das Dreifache der heutigen Menge, anwachsen. Seit den 1950er Jahren wurden weltweit bereits 9 Milliarden Tonnen Plastik produziert. Die weltweite Recyclingrate von Plastik liegt aber nur bei 9%, und Plastikmüll, der nicht deponiert oder verbrannt wird, gelangt in die Meere und Böden und verursacht Umweltschäden. Das UNEP berichtete, dass bis 2022 zwischen 75 Millionen und 199 Millionen Tonnen Plastik in den Ozeanen angesammelt wurden, wodurch die aquatischen Ökosysteme ernsthaft bedroht seien. UNEP-Chefin Inga Andersen sagte, dass auch der Mensch betroffen sei, dass sich Mikroplastik in seinem Körper ansammle und die Entstehung von Krebs begünstige sowie die Fortpflanzungsfunktionen störe. Mikroplastik dürfe nicht in unserem Körper und auch nicht im Körper der ungeborenen Kinder vorkommen. Der größte Streitpunkt ist die Begrenzung der Plastikproduktion. Viele Staaten, darunter Saudi-Arabien und China, haben sich zuvor stets gegen strikte Vorgaben zur Begrenzung der Plastikproduktion ausgesprochen. Sie fordern stattdessen einen Fokus des Abkommens auf die Frage der effizienten Abfallwirtschaft. Ein weiterer Faktor, der die Verhandlungen beeinflussen könnte, ist die veränderte Haltung der USA. Im August hatten die USA noch ihre Unterstützung für eine Reduzierung der Plastikproduktion bekundet. Nachdem jedoch Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden war, haben sich die USA kürzlich auf die Position zurückgezogen, dass jedes Land seine eigenen Reduktionsziele festlegen sollte. Südkorea nimmt eine mittlere Position ein. Es ist sowohl Mitglied der internationalen High Ambition Coalition zur Beendigung der Plastikverschmutzung als auch der 4. größte Plastikproduzent der Welt. Umweltminister Kim Won-sop erklärte, bei den diesmaligen Verhandlungen sei die Einigung auf einen Vertragsrahmen das Ziel. Da es jedoch Länder gibt, die sich dem stark widersetzen, müsse ein schrittweises Vorgehen angestrebt werden. Luis Valvidieso zeigte sich zuversichtlich, dass in Busan bedeutende Ergebnisse erzielt werden. Auf die Sorge angesprochen, dass die Verhandlungen möglicherweise nur zu einer deklarativen Einigung führen könnten, sagte er, der Text, den wir vereinbaren werden, wird die Plastikverschmutzung beenden und er wird mit der Zeit zu einem sich zunehmend verstärkenden, lebendigen Text werden. Anlässlich des UN-Plastikgipfels haben sich auch Vertreter von Umweltorganisationen in Busan eingefunden. Vor Ort sind unter anderem Greenpeace, die Stiftung für die weltweite Tier- und Pflanzenwelt WWF, die Globale Allianz für Verbrennungsalternativen GAIA und die Pulpbody-Allianz. Die Pulpbody-Allianz ist ein Zusammenschluss aus 16 Organisationen und dient als Schalter für die Verständigung zwischen Korea und der internationalen Gemeinschaft. Die Gruppe organisierte unter anderem den 11/23 Busan Plastikmarsch und führt Gespräche mit der Regierung und betreibt Bürgerkampagnen, um die koreanische Regierung zu besonders starker Unterstützung für das Abkommen zu drängen. Der WWF forderte, dass 4 Schlüsselmaßnahmen unbedingt in ein starkes internationales Plastikabkommen aufgenommen werden. Dies seien die schrittweise Beseitigung von schädlichem Plastik und Chemikalien, der Aufbau verbindlicher internationaler Designstandards und Systeme für den Übergang zu einer ungiftigen Kreislaufwirtschaft, die Sicherstellung ausreichender finanzieller Mittel und Ressourcen für den Systemwechsel und die Etablierung einer Entscheidungsstruktur zur Verstärkung der Umsetzung. Greenpeace überreichte am Vortag der Verhandlungsdelegation 3 Millionen Unterschriften, die weltweit für das Plastikabkommen gesammelt wurden. Diese Unterschriftenkampagne, an der Bürger aus über 180 Ländern teilnahmen, unterstreicht die Dringlichkeit eines starken internationalen Abkommens, das die Welt von der Plastikverschmutzung befreit. Zeit für Korea hautnah. In der heutigen Ausgabe stellen wir Ihnen ein Theaterstück über das Schicksal einer Familie in den Wirren des Krieges vor. Im Sejong Kulturzentrum in Seoul ist ein Theaterstück mit dem Titel Tungso Sori oder Der Klang des Tungso zu sehen. Das Stück basiert auf dem Roman Zhou Zhokzon, den ein Beamter der Joseon-Zeit namens Zhou Yuhan geschrieben hat. Zhou Zhokzon bedeutet so viel wie die Geschichte oder die Legende von Zhou Zhok. Das Stück erzählt die Geschichte von Zhou Zhok, einem Gelehrten aus Namon, und seiner Frau Oh Yong, die durch den Imsen-Krieg voneinander getrennt wurden. Sie irren durch China und Japan, bis sie sich schließlich in einem Hafen in Vietnam wieder treffen. Danach lassen sie sich in China nieder und kehren 1620 endlich in ihre Heimatstadt Namon zurück. Das Theaterstück thematisiert die enge Bindung zwischen den Mitgliedern einer Familie, die auch nach der Trennung aufgrund eines Krieges nicht abreist. Es bietet einen bewegenden Einblick in die Liebe und das Opfer, das die Familie für ihre Wiedervereinigung aufbringt. Der Titel Tungso Sori verweist darauf, dass das Instrument Tungso eine entscheidende Rolle bei den Übergängen im Stück spielt, so wie immer dann, wenn die Hauptfiguren Zhou Zhok und seine Frau Oh Yong sich wieder treffen oder voneinander getrennt werden. Tungso ist ein Blasinstrument aus Bambus, das beim Spielen senkrecht gehalten wird. Es sieht ähnlich wie das Taegeum aus, das jedoch waagrecht gespielt wird. Während das Taegeum für seine hohen Töne bekannt ist, zeichnet sich Tungso durch seine reichhaltigen mittleren und tiefen Töne aus. Man sagt, dass Tungso den Geist des Reiches Goguryeo repräsentiert. Der chinesische Philosoph Zhang Zi vergleicht in seinem Werk Zhuilun die Klänge, die Menschen von Herzen von sich geben und die sie mit ihren Herzen hören, mit den Klängen des Tungso. In diesem Sinne kann man sagen, dass das Theaterstück Tungso Sori ebenfalls die Stimmen der einfachen Menschen verkörpert, die auch inmitten des Krieges die Hoffnung nicht aufgegeben haben. Hören wir den Leiter der Seoul Theatre Company Ko Sun-ung, der das Stück inszeniert hat. Ich habe seit mehr als 10 Jahren davon geträumt, dieses Werk auf die Bühne zu bringen. Es fügt sich bestens ein in die heutigen globalen Strömungen. Es erzählt eine Geschichte von vor 400 Jahren, die jedoch mit ihrer Thematik auch in die heutige Zeit passt. Ich denke, es ist eine sehr schöne Geschichte. Es geht um ein Geschehen, das sich über 30 Jahre erstreckt, und wir verfolgen die Spuren dieser Zeit. Es ist ein Theaterstück über Liebe, Abschied und das Leid der Kriegswirren. Liebe, 그 다음에 환란이 있는 그런 연극입니다. In diesem Theaterstück gibt es zwei verschiedene Darstellungen der Figur Zöcok. Der erste Darsteller, den wir kennenlernen, ist Yi Ho-jae, der die Rolle des alten Zöcok spielt. In diesem Stück übernimmt er auch die Rolle des Erzählers.
한 민족의 애환을 그리는 작품이거든요. 그래서 30년 동안 우리 민족사에 맞다요.
Es ist ein Werk, das das Leid eines ganzen Volkes darstellt. Und man kann den Autor nur dafür bewundern, all das in so schöne Worte gefasst zu haben. Wenn wir auf unsere 5000-jährige Geschichte blicken, sehen wir eine Geschichte voller Turbulenzen und Dramatik. Das Stück behandelt zwar nur 30 Jahre in sehr komprimierter Form, aber man kann sagen, dass in diesem Zeitraum die ganze Geschichte von 5000 Jahren mitschwingt. Es wird auch über die Zeit nach dem Imjin-Krieg erzählt und selbst diese Geschichten gründen auf Überfällen und Invasionen. Zum Schluss hören wir den Schauspieler Park Yong-min, der die Rolle des jungen Zöcok spielt. Park hat sich bei einem Wettbewerb mit einer Quote von 500:1 durchgesetzt, um diese Rolle zu bekommen.
어느 순간 그 연극이라는 거를 재미로만 하는 게 아니라 공연을 보고 난 사람들이
Irgendwann habe ich angefangen zu denken, dass Theater nicht nur Spaß machen sollte, sondern dass die Zuschauer nach der Aufführung von morgen träumen sollten. Und dieses Stück ist genau so eines. Wenn man nicht aufgibt und weiterlebt, wird etwas Wundervolles passieren. Es ist erstaunlich, wie die Botschaft des Stücks mit meiner eigenen Einstellung übereinstimmt. Deshalb habe ich so viel Spaß und bin sehr dankbar für diese Rolle.
무대에 설 때 마음 먹은 거랑 이 작품이 가진 메시지가 좀 다 있는 것 같아서 너무 감사하게 재밌게 하고 있습니다.
Am Montag wurde der Hangang-Bus, ein Schiff, das ab März den Han-Fluss befahren wird, vorgestellt. Dies ist das erste Mal, dass das einsatztaugliche Modell des Hangang-Busses gezeigt wurde. Die Stadt Seoul gab bekannt, dass der Bau von 2 Hangang-Busschiffen abgeschlossen wurde und am Montag in Sacheon in der Provinz Gyeongnam eine Zeremonie zur Taufe des Hangang-Busses abgehalten wurde. Die beiden kürzlich fertiggestellten Schiffe sind Nuri und Karam, 2 von insgesamt 12 geplanten Hangang-Busschiffen, die auf dem Han-Fluss verkehren sollen. Die beiden Schiffe werden nach einer Überprüfung ihrer Funktion und Sicherheit ab dem nächsten Monat auf dem Han-Fluss in den Testbetrieb gehen. Die restlichen 10 Schiffe werden nach und nach ausgeliefert. Das tatsächliche Modell der Hangang-Busschiffe, das ab März nächsten Jahres offiziell eingeführt wird, wurde ebenfalls erstmals während der Taufe präsentiert. Bei den Schiffen handelt es sich um Katamarane, da 2 Rümpfe und das Deck miteinander verbunden wurden. Die Rumpfhöhe wurde niedrig gehalten. Ein Beamter der Stadt Seoul erklärte, die Form verringere den Einfluss der Wellen, während die Geschwindigkeit des Schiffes erhöht werden könne. Mit seiner niedrigen Höhe können das Schiff sogar unter der Jamsu-Brücke hindurchfahren. Das äußere Design des Schiffs wurde in Weiß und Blau gehalten, um die glitzernde Wasseroberfläche und die Strömung des Han-Flusses darzustellen. Im Innern des Schiffs wurden große Fenster installiert, durch die die Passagiere den Han-Fluss und die nächtliche Skyline von Seoul betrachten können. An jedem Sitzplatz gibt es einen Tisch, sodass die Passagiere einfache Speisen und Getränke an Bord kaufen und genießen können. Vorne und hinten auf dem Schiff wurden Halterungen für Fahrräder angebracht. Der Hangang-Bus ist ein Hybridschiff, das bei langsamer Geschwindigkeit mit Batterien fährt und bei schneller Geschwindigkeit mit Dieselkraftstoff betrieben wird. Laut den Angaben der Seoul Stadtbehörde wurden daher auch Sicherheitsvorkehrungen zur Verhinderung von Batteriebränden getroffen. Zunächst wurde ein Gassensor im Inneren des Batteriesystems der Hangang-Busse installiert, um Anzeichen eines Brandes frühzeitig zu erkennen. Außerdem wurden 4 Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um Batteriebrände zu verhindern, wie etwa der Schutz vor Überladung und die Verhinderung von Kettenexplosionen der Batteriezellen. Ab März nächsten Jahres wird der Hangang-Bus zwischen den 7 Anlagestellen Maguk, Mangwon, Yeouido, Jamwon, Oksu, Duksom und Jamsil verkehren. Während der Pendelzeiten wird das Schiff alle 15 Minuten und außerhalb dieser Zeiten alle 30 Minuten fahren. Wenn man die Schnellverbindung nutzt, die nur die Anlagestellen Mago, Gyeoido und Jamsil bedient, kann man die Strecke zwischen Gyeoido und Jamsil in nur 30 Minuten zurücklegen. Die Stadt Seoul schätzt, dass durchschnittlich 5200 Personen täglich den Dienst nutzen werden. Wenn die Touristennachfrage zunimmt, wird erwartet, dass die Zahl auf durchschnittlich 7300 Personen pro Tag und jährlich auf 2,5 Millionen steigen wird. Außerdem plant die Stadt, schrittweise 6 weitere Haltestellen zu bauen, darunter in Sangam, Noda Island und Seoul Forest. Der Fahrpreis beträgt 3000 Won, etwa 2 Euro. Mit der klimafreundlichen Verkehrskarte Dongin-Card können Passagiere das Verkehrsmittel unbegrenzt nutzen. Um den Umstieg auf andere öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und U-Bahnen zu erleichtern, wird eine neue Buslinie eingeführt oder bestehende Linien ändern ihre Route, sodass die Anlegestellen in 5 Minuten zu Fuß erreichbar sind. Zudem wird eine zusätzliche Anzahl von öffentlichen Fahrrädern in der Nähe der Anlagestellen bereitgestellt. Seouls Oberbürgermeister Oh Se-hun hat im März letzten Jahres nach einer Fahrt mit dem Riverbus auf der Themse in London angekündigt, dass auch auf dem Han-Fluss ein Wasserbus eingeführt werden solle. Seitdem hat die Stadt Seoul Pläne für den Betrieb des ersten öffentlichen Wasserverkehrs auf dem Han-Fluss entwickelt und sich dabei an den Fähren in New York orientiert.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. Die Boygroup 17 hat ihre Dominanz mit dem erneuten Gewinn eines großen Preises bei den Mama Awards unterstrichen. Die Preisverleihung, eine der wichtigsten der K-Pop-Branche, fand am vergangenen Samstag statt. Die Veranstaltung selbst erstreckte sich über 2 Tage und 2 Städte, und zwar Los Angeles und Osaka. Erstmals in der Geschichte der Mama Awards fand ein Teil der Zeremonie in den USA statt. Dies sorgte für zusätzliche internationale Aufmerksamkeit. Die 13-köpfige Gruppe 17 sicherte sich die begehrten Auszeichnungen Künstler des Jahres und Album des Jahres. Letztes Jahr war sie bereits mit dem großen Preis für das Album des Jahres nach Hause gegangen. Außerdem wurde sie mit den Preisen Beste Boygroup und Beste Bühne geehrt. Auch über den Fanpreis der Top 10 Boygroups durften sich die Jungs freuen. Insgesamt waren es somit 5 Auszeichnungen. Mitglied Uzi sagte in der Dankesrede, dass die Träume zwar frei seien, einen großen Preis in 2 aufeinanderfolgenden Jahren zu gewinnen, habe man sich aber niemals vorstellen können. Zu den glücklichen Gewinnern zählte auch die Girlgroup aespa, die mit Supernova den Preis für das Lied des Jahres erhielt. Das Quartett siegte außerdem in den Kategorien Beste Girl Group, Beste tänzerische Darbietung von Girl Groups, Bestes Musikvideo und Fanpreis der Top 10 Girl Groups. Am ersten Veranstaltungstag in Japan hatte Jimin von BTS am Freitag den Fanpreis des Jahres erhalten, der ebenfalls zu den 4 großen Preisen zählt. Ein Höhepunkt des Schlussabends war der Auftritt von Big Bang. 3 der Mitglieder hatten sich zu einem seltenen gemeinsamen Auftritt zusammengefunden, und zwar G-Dragon, Taeyang und Taesong. G-Dragon durfte sich dann ebenfalls noch über eine Auszeichnung freuen, und zwar in der neu eingeführten Kategorie Musikvisionär des Jahres. Auch Schauspieler Pyeon Usok hatte seinen großen Auftritt. Er trug Sudden Shower, das offizielle Lied zur TVN-Serie Lovely Runner, vor. Mit der Serie war Pyeon berühmt geworden und das Lied hat er auch in der Serie gesungen. Dafür gab es den globalen Trendpreis, weil die Serie und das Lied auch im Ausland viel Aufmerksamkeit bekamen. Die K-Pop-Boygroup ATEEZ hat sich an die Spitze der amerikanischen Billboard-Albumcharts gesetzt. Das gelang der Band bereits zum 2. Mal. Billboard teilt am Samstag mit, dass die 11. EP der Band Golden Hour Part 2 auf Platz 1 von Billboard 200 eingestiegen sei. Es seien 184.000 Album-äquivalente Einheiten in der Woche bis zum 21. November gezählt worden. Von dem Album wurden 179.000 physische Tonträger verkauft. Es ist das sechste beste Ergebnis in einer Debütwoche in diesem Jahr. 2023 hat es ATEEZ mit The World EP Finn Will schon einmal an die Spitze der renommierten Hitparade geschafft. An der Spitze der Billboard 200 standen erst 8-mal Vertreter des K-Pop, davon die Gruppe BTS 6-mal. BTS ist ein gutes Stichwort, denn Mitglied Jin kam mit seinem Soloalbum Happy auf Platz 4 von Billboard 200. Enhypen komplettierten mit Romance Untold, das den Wiedereinstieg auf Platz 7 schaffte, das hervorragende Ergebnis aus koreanischer Sicht. Drei K-Pop-Alben in den Top 10 gab es nämlich noch nie. Irene von der Girlgroup Red Velvet hat ihr Solo-Debüt gefeiert. Sie veröffentlichte am Dienstag die EP Like a Flower mit 8 Stücken. Mit der Veröffentlichung werden mehrere Genres abgedeckt, darunter Dance, Ballade und R&B, teilt ihre Agentur SM Entertainment am Dienstag mit. Irene ließ über die Agentur mitteilen, dass sie mit dem Solo-Debüt tiefe Einblicke in ihre Persönlichkeit gewähre. Sie habe darüber nachgedacht, welche Geschichten sie erzählen möchte. Sie habe nun einerseits gemischte Gefühle, sei aber andererseits überzeugt, dass sie ihr Bestes für das Projekt gegeben hat. Im Titellied »Like a Flower« geht es ihren Angaben nach um persönliches Wachstum und Selbstermächtigung. Es gehe um kleine und mutige Schritte, bis man schließlich aufblühe. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Das war's für heute in Kreuz und Quer durch Korea. Roko und Hwasa singen Gib mir nicht und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
Koreanisch. An 안녕하세요. 영인 begrüßt Sie zu Alltagskoreanisch heute mit dem folgenden Dialog aus der TV-Serie All About My Mom.
몇 시에 끝나? 오빠가 기다렸다가 맛있는 거 사줄게.
됐네요. 나 몇 시에 끝날지 몰라.
에이, 밤 12시까지라도 기다릴게. 어? 어?
아, 그러지 마, 오빠. 나 부담스러워.
In dieser Szene unterhalten sich Jinae und Sang-hyuk am Telefon. Jinae versucht vergebens, seine Einladung zum Essen abzulehnen. Auf sein aufopferungsvolles Angebot hin, dass er so lange warten würde, bis sie mit ihrer Arbeit fertig ist, muss Jinae schließlich ihr Unbehagen deutlich machen, und zwar mit unserem Ausdruck der Woche. 부담스러워. Noch einmal. 부담스러워. Auf Deutsch, das bereitet mir Unbehagen. Wenn Sie die Formulierung an Personen richten möchten, vor denen Sie die Höflichkeitsform verwenden, müssen Sie an unseren Ausdruck der Woche noch das Höflichkeitssuffix "-yo" anhängen. Das Ergebnis lautet dann 부담스러워요. Noch einmal. 부담스러워요. Hier noch einmal die vertraute Form im O-Ton.
부담스러워. 부담스러워. 부담스러워.
Heute wollen wir uns noch den ersten Satz aus der Szene zusammen vornehmen.
몇 시에 끝나? 몇 시에 끝나? 몇 시에 끝나?
몇 시에 끝나? 몇, noch einmal 몇, bedeutet auf Deutsch wie viel. Und wird Zähleinheiten vorangestellt. In diesem Fall ist es das Nomen Xi, das dem Zählen von Stunden dient und deshalb nicht allein stehen kann. Daran hängt noch die Postposition E, vergleichbar mit dem Deutschen an. Genna ist die vertraut konjugierte Form des Verbs genada für zu Ende sein. Das Subjekt wird hier zwar weggelassen, doch dass Hang-hyuk Jinae damit direkt anspricht, wäre es das Personalpronomen du. Der vollständige Satz 몇 시에 끝나, noch einmal 몇 시에 끝나, bedeutet also wortwörtlich, zu welcher Stunde hast du zu Ende? Und natürlicher formuliert, zu welcher Zeit bist du fertig? Oder einfach, wann bist du fertig? Wenn Sie die Frage etwas höflicher formulieren möchten, brauchen Sie am Ende nur das Höflichkeitssuffix "-요" hinzuzufügen. 몇 시에 끝나요? Ich wiederhole. 몇 시에 끝나요? Hören Sie abschließend noch einmal das ganze Gespräch im O-Ton.
몇 시에 끝나? 오빠가 기다렸다가 맛있는 거 사줄게.
됐네요. 나 몇 시에 끝날지 몰라.
에이, 밤 12시까지라도 기다릴게. 어? 어?
아, 그러지 마, 오빠. 나 부담스러워.
그렇죠. Verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
Hallo, willkommen bei den Schritten zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung geht es um Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikro begrüßt Sie Thomas Buglinski-Reh. Der 22. November war Sosol, eine der 24 jahreszeitlichen Unterteilungen des traditionellen koreanischen Mondkalenders. Der Tag des Sosol oder kleinen Schnees markiert traditionell den ersten Schneefall, der den Winteranfang einläutet. Viele Südkoreaner beginnen um diese Zeit, sich auf den Winter vorzubereiten. Sie dichten die Fenster ab, holen warme Decken hervor und überprüfen ihre Heizungsanlage. Wie ist das mit den Menschen in Nordkorea? Heute werfen wir mit der Forschungsprofessorin Park Min-ju vom IHWA-Institut für Vereinigungsstudien einen Blick auf die Energiesituation in Nordkorea, um zu verstehen, wie sich die Menschen dort auf den Winter vorbereiten. Der Winter in Nordkorea steht unter dem Einfluss des sibirischen Hochdruckgebietes und ist viel kälter als in Südkorea. Das in der Nähe des Berges Baekdu gelegene nordkoreanische Samdeon ist die kälteste Region auf der koreanischen Halbinsel. Dort wurde 1977 mit minus 45 Grad Celsius die niedrigste Temperatur seit Beginn der meteorologischen Aufzeichnungen in den 1940er Jahren gemessen. Die kalte Jahreszeit beginnt in Nordkorea bereits Mitte Oktober und dauert bis März des folgenden Jahres. Entsprechend beginnen die Nordkoreaner schon im Oktober mit den Wintervorbereitungen. In Nordkorea beginnt die sogenannte Kohlschlacht zwischen Ende Oktober und Anfang November, wenn Mitglieder von Organisationen, Unternehmen und Bauernhöfen mobilisiert werden, um Chinakohl zu ernten und in die Haushalte zu bringen. Die Menschen sind mit den Vorbereitungen für Kimjang beschäftigt, der traditionellen Herstellung von Kimchi vor dem Winter, das einen halben Jahresvorrat ergeben soll. Sie investieren auch viel Arbeit in Heizung und Isolierung. Sie kleben zum Beispiel Plastikfolien an die Fenster, um den Wärmeverlust zu verringern. Denn für die Nordkoreaner ist es sehr schwierig, vor dem Winter Heizmaterial zu beschaffen.
전반적으로 뭐 전력이라든지 취사용 연료, 난방용 연료 모두 이제 굉장히 어려운 상황입니다.
Nordkorea leidet unter einem gravierenden Mangel an Strom und Brennstoff zum Kochen und Heizen. Besonders gravierend ist der Mangel an Heizmitteln im Winter. Seit der Einführung der Märkte kann Nordkorea fehlenden Reis durch Mehl- oder Maisimporte aus China ersetzen. Es ist jedoch äußerst schwierig, einen Ersatz für Heizmaterial zu finden. Die meisten Nordkoreaner sagen, dass Brennmaterial für den Winter dringender ist als Reis.
Unmittelbar nach der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft im Jahr 1945 befanden sich 90% der Stromerzeugungsanlagen auf der koreanischen Halbinsel in Nordkorea. Das lag daran, dass das koloniale Japan den nördlichen Teil Koreas als Vorposten für seine Invasion in der Mandschurei industrialisiert und dazu große Wasserkraftwerke gebaut hatte. Da Nordkorea danach jedoch nur wenige zusätzliche Kraftwerke gebaut hat, herrschte ab Ende der 1960er Jahre Stromknappheit. Dank der Energiehilfe der Sowjetunion und Chinas in den 1970er Jahren konnten die Nordkoreaner ihre Häuser halbwegs warm halten, allerdings nur unzureichend. In einigen nordkoreanischen Filmen und Fernsehserien sieht man, wie die Menschen im Winter mit Kohlebriketts versorgt werden. In den meisten Städten bekamen die Leute etwas Kohle zugewiesen, außer in einigen Teilen Pjöngjangs, wo es Zentralheizungen gab. In den Bauerndörfern wurde das Sammeln von Brennholz organisiert. Doch jetzt ist das Warmhalten der eigenen vier Wände eine der größten Herausforderungen für viele Nordkoreaner. Warum hat sich die Energiesituation des Landes so verschlechtert?
북한은 주탄 종유라는 정책을 썼습니다. 이게 뭐냐면 석탄을 주로 하고
Nordkorea benutzte hauptsächlich Kohle und zusätzlich Öl als Energiequelle. Das kam daher, weil das Land über beträchtliche Kohlereserven verfügt, aber bei Öl vollständig von Importen abhängig ist. Im Vergleich zu Öl ist der thermische Wirkungsgrad von Kohle jedoch deutlich geringer. Darüber hinaus wurde Nordkorea Mitte der 1990er Jahre von einer Reihe schwerer Überschwemmungen heimgesucht, die die meisten örtlichen Kohlebergwerke überfluteten. Die beschädigten Anlagen konnten nicht repariert werden. Die Folge war ein drastischer Rückgang der Kohleproduktion.
그래서 이게 사실은 뭐 석탄을 이렇게 생산을 하고 이럴 수 있는 여력은 거의 사라졌던 거죠.
In Anbetracht der industriellen, wirtschaftlichen und technischen Situation Nordkoreas erwies sich die starke Abhängigkeit von Kohle als ineffizient, da sie kostspielig und zeitaufwendig war. Erschwerend kam hinzu, dass die sich verschärfenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten in den 1990er Jahren zu verschiedenen Problemen führten, was das Ende der Zentralheizung in Pjöngjang und der Kohlelieferungen an andere Städte bedeutete. Kohle ist in Nordkorea zum Kochen und Heizen unerlässlich. Deshalb werden dort weiterhin Kampagnen durchgeführt, um die Kohleproduktion zu steigern. Mit diesen Kampagnen allein lässt sich das Heizungsproblem jedoch nicht lösen. Nordkoreas Kohlevorkommen werden auf etwa 20 Milliarden Tonnen geschätzt, aber der größte Teil der Kohleproduktion landet im Export. Schlimmer noch, veraltete Minenanlagen und unzureichende Transportmöglichkeiten führen dazu, dass das Angebot von Kohle nicht an die große Nachfrage herankommt, was die Situation für private Haushalte noch weiter verschärft.
90년대 뭐 초중반부터 시장화가 시작되면서 이 빈부격차가 크게 벌어지기 시작했습니다.
In den 1990er Jahren begannen in Nordkorea private Märkte zu entstehen, was die Kluft zwischen Arm und Reich vertiefte. Einige wenige Nordkoreaner, die viel Geld verdienten, konnten zu Hause rund um die Uhr Strom nutzen und hatten Zugang zu hochwertiger Kohle oder Flüssiggas zum Heizen. Für die meisten Nordkoreaner ist das Heizen im Winter jedoch ein großes Problem. Hochwertige Kohle ist sehr teuer und einige bekommen nur minderwertige Braun- oder Steinkohle. Damit haben sie noch Glück, denn viele andere sind auf Brennholz aus den Bergen angewiesen. Während die wohlhabende Schicht Zugang zu verschiedenen Heizformen hat, ist es für arme Menschen schwierig, überhaupt Brennholz zu bekommen, da es immer weniger Bäume gibt.
사람들은 굉장히 힘들게 나무를 구하고 그 나무마저 계속해서 없어지는 상황입니다.
Nordkoreas Neureiche, bekannt als Donju, die ihren Reichtum auf den privaten Jangbadang-Märkten angehäuft haben, nutzen Macht, Geld und persönliche Verbindungen, um verschiedene Energieformen wie Gas, Öl und Strom so nutzen zu können, wie sie es wollen. Die meisten Nordkoreaner hingegen können sich nicht einmal Kohle leisten. Weil sie so teuer ist, wird Kohle auch als schwarzes Gold bezeichnet. Deshalb heizen viele Nordkoreaner mit Brennholz. Für immer mehr Nordkoreaner ist es jedoch schwierig, Brennholz zu bekommen, da die Behörden verstärkt die Wälder beschützen. Die Schwierigkeit, zu Hause zu heizen, führte zur Entwicklung der einzigartigen Vorrichtung namens Badetasche.
북한은 이제 그 굉장히 추운 곳이에요. 어느 정도냐면 사람들이 체감하기에 1년의 절반은 겨울이라고 생각하는 거예요. 집에서
Seit den frühen 2000er Jahren werden behelfsmäßige Plastikbadekabinen aus Plastikfolien gebaut. Bei dieser einzigartigen Badekabine hängt man das Ende eines großen Beutels aus zusammengeklebten Plastikfolien an die Decke und legt die offene Seite des Beutels über eine große Gummiwanne. Dann gießt man heißes Wasser in die Wanne. Durch den heißen Dampf bläht sich die Plastiktüte auf und es entsteht ein Raum groß genug für eine Person. So kann man länger baden, bis das Wasser abkühlt. Die große Plastikfolienkonstruktion, die das Bad länger warm hält, wird Badetasche genannt.
Ab Anfang der 1990er Jahre verschärfte sich die Stromknappheit in Nordkorea. Es fehlte der für den Betrieb des Wasserversorgungssystems erforderliche Strom und die Wasserversorgung erfolgte nur zu festen Zeiten, in der Regel einmal am Tag. In einem verzweifelten Versuch, irgendwie heiß zu baden, haben die Nordkoreaner die Badetasche erfunden. Aber es ist schwierig, eine Badekabine aus Plastikfolien zu erstellen. Außerdem ist es im Winter selbst in den eigenen vier Wänden kalt. Einige Nordkoreaner gehen stattdessen lieber in öffentliche Badehäuser.
Nordkorea betreibt schon seit langem öffentliche Badehäuser. Früher gab es in normalen Häusern kein warmes Wasser. Da wuschen sich die Menschen zu Hause das Gesicht, putzten sich die Zähne und gingen einmal pro Woche in ein öffentliches Badehaus. Die staatlichen Badehäuser wurden jedoch Mitte der 1990er Jahre eingestellt, als der mühsame Marsch begann. In den späten 2000er Jahren begann Nordkorea mit dem Bau weiterer staatlicher Badehäuser namens Undogwon. Die Zahl der Badehäuser stieg unter Kim Jong-uns Herrschaft schnell an. Kim besuchte einmal ein Undogwon und hielt seine Hand in das warme Badewasser. Offenbar wollte er sein Image als Führer, der sein Volk liebt, aufpolieren. Die Badehäuser befinden sich jedoch meist in abgelegenen Bergregionen, weit von den Wohnorten der Nordkoreaner entfernt. Aufgrund der schlechten Infrastruktur des Landes ist es für die Einheimischen schwierig, in weit entfernte Regionen zu reisen, vor allem im Winter. Daher ist es nicht einfach, die Badehäuser zu nutzen, obwohl der Staat sie bereitstellt.
Ohne
Undok One ist die Bezeichnung für Nordkoreas umfassende Wellness-Einrichtungen, wo man baden, sich ausruhen und Sport treiben kann. Seit Kim Jong-un an die Macht gekommen ist, wurden solche Einrichtungen in verschiedenen Teilen des Landes gebaut, um lokale Regionen zu entwickeln und die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern.
이옥포 구역에 종합적인 편의 시설을 갖춘 은덕원이 새로 건설됐습니다.
Um den Mangel an Heizbrennstoffen zu beheben, unternimmt Nordkorea große Anstrengungen bei der Entwicklung alternativer Energiequellen.
풍력과 조수력, 생물질과 태양에너지에 의한 전력 생산을 늘리며 자연 에너지 이용 범위를 계속 확대해야 합니다.
Kim Jong-un erließ 2013, etwa ein Jahr nach seinem Amtsantritt, das Gesetz über erneuerbare Energien. Während des 7. Parteikongresses im Jahr 2016 ermutigte er die Nutzung alternativer Energien, zum Beispiel von Solarenergie. Auf Wohnhäusern in der Ryongmyong-Straße in Pyongyang, die 2017 fertiggestellt wurde, sind Solarzellen installiert. Die Behörden haben auch Fabriken und Unternehmen angewiesen, Sonnenkollektoren auf ihren Dächern zu installieren. Aber kann Solarenergie eine praktikable Alternative sein, um das Heizungsproblem des Landes zu lösen?
뭐 북한 당국이 최근에 이제 많이 선전하는 게 태양에너지 이제 이겁니다. 그래서 이제 뭐 평양이라든지
Die nordkoreanischen Behörden haben in den letzten Jahren die Solarenergie in den Vordergrund gestellt. Gebäude in Pyongyang und anderen Großstädten sowie große Bauernhöfe haben eine große Anzahl von Sonnenkollektoren installiert. Die auf diese Weise erzeugte Energie reicht jedoch nie aus, um die Gebäude zu heizen, selbst wenn einige Paneele an sonnigen Tagen voll aufgeladen werden können. Sie können nur so viel Energie erzeugen, dass nachts ein paar Stunden lang schwaches Licht leuchtet und ein Mobiltelefon im Energiesparmodus aufgeladen wird. Sie können auch nur 2 bis 3 Stunden lang die Energie liefern, die zum Abspielen eines kleinen tragbaren Media-Players namens NodeTel benötigt wird. Nordkorea hat das energieeffiziente NodeTel als Alternative zu Fernsehern und Notebooks entwickelt wegen des chronischen Energiemangels. Nordkorea ist stolz darauf, auf vielen Gebäuden Sonnenkollektoren installiert zu haben, aber sie sind nicht sehr hilfreich und können nicht genug Energie zum Heizen erzeugen.
이 태양 뭐 에너지를 쓴다 패널을 설치했다고 막 선전은 많이 하지만 이것이 그렇게 주민의 민생에 도움이 되지도 않고 또 난방에는 갈 수도 없습니다.
Nach Angaben des Korea Development Institute in Südkorea wird die jährliche Stromerzeugung aus Solarmodulen im nordkoreanischen Haushaltssektor im Jahr 2020 auf rund 149 Gigawattstunden geschätzt. Dies entspricht etwa 0,6% der gesamten Stromerzeugung des Landes von 23.900 Gigawattstunden, was darauf hindeutet, dass die Solarenergie nur einen unbedeutenden Teil der Stromversorgung Nordkoreas ausmacht. Einige Analysten vermuten, dass Nordkorea versucht, seine Energieknappheit durch die Entsendung von Truppen nach Russland zu beheben, einer der größten Ölproduzenten der Welt. Das heißt, Nordkorea könnte im Gegenzug für seine Truppen neben fortschrittlicher Militärtechnologie auch Öl von Russland erhalten. Nordkorea leidet seit langem unter einem Mangel an Heizmaterial. Die Energiesituation des Landes verschlechtert sich immer mehr, da seit über 5 Jahren strenge internationale Sanktionen gelten. Selbst wenn Russland Energie liefert, wird es für die Nordkoreaner in diesem Winter wie schon in den vergangenen Jahren schwierig sein, ihre Häuser warm zu halten, da Pyongyang Kohle als Hauptenergiequelle einsetzt und die Heizungsinfrastruktur unzureichend ist. Das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse. KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.